Ja, wenn du noch Zeit hast, will ich zu diesem mit dem Erfolgszwang und dass wir es auch Desintegration brauchen, noch einen Text vorlesen von dem Franz Josef Degenhardt, den ich dazu sehr schön und interessant fand. Und vielleicht kann ich dann auch ein Lied von ihm dann am Sonntag dranhängen. 1997 auf der Burg Waldeck zu seinem knapp 60. Geburtstag hat er den Leuten Folgendes gesagt. Der anständige Deutsche ist für Ordnung und Sauberkeit, klare und überschaubare Verhältnisse, auch in der Volkszugehörigkeit. Sein Ideal ist und bleibt der charakterstarke, verantwortungsbewusste Persönlichkeit oder die charakterstarke, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen. Dem unanständigen Deutschen ist zunächst einmal egal, dass er Deutscher ist. Er mag keine klaren Grundsätze, sondern das Uneindeutige, das Unscharfe, das Durchmischte. Er ist überhaupt nicht leistungsorientiert, sondern faul. Er ist nicht diszipliniert und bescheiden, sondern chaotisch und unverschämt. Er ist nicht gepflegt, sondern schmuddelig. Aller Fortschritt zur Menschlichkeit oder zum Menschlichen in diesem Land ist also abhängig vom unanständigen Deutschen. Das war Degenhardt, ja.
Es ist richtig schade, dass ich das Zitat nicht kannte. Ich kann dir garantieren, ich hätte das in mein kleines Buch
August.
eingebaut.
Jo.
Ich meine, das Einzige, was uns staunen lässt, ist, wie Federchen Franz mit dieser Position es in der DKP aushalten konnte. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das
Okay.
sind wunderschöne Zeilen von ihm. Die, glaube ich, sind inspiriert von etwas, was wir so hilflos mit 68 bezeichnen. Denn wir haben für einen kurzen Zeitpunkt etwas gesehen, was wir uns nicht eingebildet haben. Wir haben zum Beispiel ja in Turin sowas gesehen wie die Unterbrechung des Betriebsablaufs durch Sabotage. Das war ja jetzt nicht nur, dass wir von irgendetwas Wilden geträumt haben, sondern es
Fantasieren, ja.
war ein ganz klein bisschen in der Welt. Und Herr Franz Josef Degenhardt, der ja so viel die Erfolgsmenschen so präzise schildern konnte. Du liest vor und ich musste sofort an seinen Horstie Schmantow denken. Ja, Kameraden, da gesteht euch ein,
Was
da
ein,
wollt
da wolltet ihr wie Horst die Schmandorf sein, ja.
ihr sein. Der Erfolgsmensch, der es immer schafft, der auch immer noch an die schönsten Frauen und zur Not in Afrika rankommt und am Anfang Hitler Junge ist. Und auch so etwas wie oft hat man sie schon tot gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch. Da ist der Degenhardt ja auf der Spur auszudrücken, bitte bildet euch diese Schwachsinnsformulierung, wir haben die Deutschen gründlich zivilisiert, nicht ein, sondern seht das faschistoide Potenzial und seht die Verhärtung, die in Gehorsam liegt und so weiter. Und ich ärgere mich richtig, dass mir dieses Zitat entgangen ist. Wenn es eine weitere Auflage gibt und der Verlag das erlaubt, hau ich das ein, denn das ist
Okay, dann
wunderschön.
freue ich mich, dass ich so eine Anregung gegeben habe. Jetzt kommen wir aber nochmal zur ja, schnöden Realität zurück. Du schreibst in deinem Buch, was du vermutest, was der Plan in Anführungszeichen des Staates ist. Weil es gab ja am Anfang nun wirklich auch auf staatlicher und herrscherlicher Ebene viel Verwirrung und hin und her. Und es gibt weiterhin so ein Gezerre zwischen mehr Lockerung, weniger Lockerung und so weiter. Also, wo kommt dieser Plan des Staates her? Wie schilderst du ihn? Siehst du das heute noch genauso, wie du es im Buch schreibst? Und ja, wie reagieren jetzt die Bürgerinnen darauf, auf diese Durchführung dieses sogenannten Plans?
Naja, einiges hat sich ja in gewisser Weise modifiziert, das habe ich ja auch
Ja,
eingestanden,
ja, ja.
durch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das will ich gar kein Geheimnis draus machen. Die Aufgabe des Staates und nicht sein Versagen besteht darin, dass die Produktion und die wahre Arbeitskraft im Großen und Ganzen unbeschädigt bleibt. Dass die Loyalität zum Staat erhalten bleibt und die Untertanen ihn empfinden als schützende und nicht als lebensvernichtende oder den Anspruch auf Tod erhebende Instanz. Und Da würde ich eben sagen, die erste Kritik, die ich habe, oder die erste Feststellung, die ich machen würde, in diesem Sinne hat der Staat nicht versagt, der Deutsche, sondern gut funktioniert. Wir kennen sozusagen die Bilanzpressekonferenzen der wirklich relevanten, also exportorientierten Industriesektoren. Und die stehen gut da und die hatten zweimal zu kämpfen mit gerissenen Lieferketten und sowas, aber doch nicht mit einem Mangel an gesunder wahrer Arbeitskraft im Großen und Ganzen. Und vor dieser Maxime, und das ist dann eher das Feld des Investigativen, also in seinem Denken sehr beschränkten Journalisten, hat es natürlich eine Unzahl von Hin und Her gegeben. Also zunächst die Behauptung, das sei kein gefährliches Virus durch den Gesundheitsminister, dann die Behauptung, Masken taugen nichts, solange bis man welche hatte, dann die Feststellung der zu wenig vorhandenen Beatmungsgeräte, später die Korruption und dann natürlich dieses beliebte Journalistenspiel, sich am Fluss zu stellen, wo ein Bundesland aufhört und ein anderes anfängt und nochmal zu betonen, da drüben darf der Hundefriseur aufhaben, aber diesseits des Ufers nicht, ist das nicht ungerecht und so weiter. Das alles kann man auch machen und das alles ist auch manchmal im Handgemenge nicht so zu persiflieren, wie ich das eben gemacht habe. Es geht aber an der Substanz vorbei. Und ich glaube, dass bestimmte Diskurse etabliert sind, die zukünftig noch eine mörderische Rolle spielen werden. Denken wir nochmal an das Hochploppen der Fragestellung, dürfen uns die Alten denn so behindern? Können denn 10% der Gesellschaft, die 90%, die mutmaßlich nicht so vom Virus betroffen werden und die sich auch vor Long-Covid nicht fürchten sollen und so weiter, können die denn dermaßen verzichterische Leistungen überhaupt für sich beanspruchen? Diese These, wie viele alte Menschen sind durch die Zeitung und sowas geschleppt worden, die gesagt haben, ich habe mein Leben gelebt, ich fürchte mich nicht vor dem Tod, das ist nun mal so. Und das sozusagen, stellt euch nicht so an mit dem Sterben. Das ist ja eine versteckte Triage-Diskussion, das ist ja eine versteckte Euthanasie-Diskussion. Wir beide wissen nicht, wir können das nicht rauskriegen. Wir können statistisch lesen, dass ungefähr knapp 50% der Corona-Toten in Intensivstationen gestorben sind. Wir wissen nicht, was mit den anderen 50% passiert ist. Wer hat den eingeflüstert oder veranlasst? Nein, das ist jetzt, das will ich jetzt nicht. Oder gar nicht gefragt, das ist nichts für dich, geht ja auch. Ne? Wenn man sehr schwach ist und nicht mehr intellektuell in Hochform ist, kann das ja auch verfügt werden. Ne? Und
Das ist wohl passiert, ja.
ja, also
Ja.
es hat ja etwas gegeben wie eine versteckte Triage, um zu behaupten, wir diskutieren die Triage nur hypothetisch. Und die hypothetische Diskussion wiederum ist so grauenvoll gewesen. All die Ethikkommissare, die noch und noch mal erklärt haben, denk dich doch jetzt mal in die Situation des 38-jährigen Familienvaters, der eingeliefert wird, und da ist ein 82-Jähriger, der ohnehin schon schwach ist. Wem würdest du jetzt das Beatmungsgerät zuteilen? Das perverse Denken, dass man doch nun mal rational darüber diskutieren muss, wer sein Leben gelebt hat und nun auch mal krepieren soll und nicht so viel Aufhebens davon gemacht. Das war doch allgegenwärtig. Das hat der Boris Palmer gesagt. Der Schäuble hat gesagt, das ist nicht die erste Aufgabe des Staates, das Leben zu retten, sondern die Würde zu verteidigen und sowas. Also das wird doch zukünftig Rolle spielen. Das liegt doch so auf der Hand. Und dafür brauche ich eigentlich jetzt gar keine Prognose, was ich in diesem Herbst erwarte. Meine Prognose ist negativer als die öffentliche. Aber ich meine, ich freue mich ja, wenn man über mein Buch schreibt, dass mein Ton verhalten ist. Ich
Ja,
bin.
ich habe mir fiel da schon ein, bist du altersmilde geworden von dem Ton her. Aber nur als
Nein.
Zwischenbemerkung.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eine tiefe Abneigung habe gegen das Erzeugen von Angstlust über apokalyptische Vokabeln. Ich denke manchmal wirklich so, ich habe ja vorhin gesagt, ein Autor, der mich belehrt hat, wie Thomas Kronitsch, geht in dieser Richtung skrupellos zu weit. Das hat auch ein bisschen vielleicht mit der Schule von Robert Kurz zu tun, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber sozusagen die mutmaßlich kommenden katastrophischen Zustände nicht leugnen, ohne in die Rhetorik des Weltuntergangspropheten zu verfallen, war für mich eine der schwersten Suchen nach der richtigen Form. Und das ist ja immer sehr schwer dann zu schildern, jenseits der Formeln der eigenen Empörung oder wie wir das nennen wollen, was war dieser Triage und die Alten sollen sich nicht so anstellen, Diskurs. Wer war daran beteiligt? Wann ist das in der Gesellschaft durchgesetzt? Was bedeutet es, wenn im Handelsblatt oder von Boris Palmer eben die berühmten Sätze standen, können der 90% zum Verzicht gezwungen werden, weil 10% gefährdet sind und ähnliches.
Um vielleicht noch eine kleine Entschuldigung für Kronitsch und andere, die so ein bisschen apokalyptisch argumentieren, zu bringen. Ein kleines Zitat von Theodor W. Adorno aus seinem Was heißt Aufarbeitung der Geschichte, wo er dann selbst sagt, ich habe das Düstere übertrieben, der Maxime folgen, dass heute überhaupt nur Übertreibung das Medium von Wahrheit sei. Also auch er hat manchmal in diese Richtung geneigt oder hat sich dahin geneigt.
Ja, stimmt, das ist ja auch ein sehr schönes Zitat eigentlich, dass man sich nie schämt, wenn eine Befürchtung, die man artikuliert hat, nicht Wirklichkeit wird. Also, sondern dass man sagt, diese Befürchtung war als Möglichkeit welthistorisch gegeben. Und wenn sie sich nicht entlädt, sagen wir jetzt mal eine ganz normale Sorge oder Angst oder Ängstlichkeit, alles, was ich analytisch lese, lässt eine Wahrscheinlichkeit am Horizont entstehen, dass es zu einem großen Krieg des Westens gegen China kommt. Das muss ich aufschreiben, wenn ich die Umgruppierung der militärischen Potenziale und so analysiere. Selbstverständlich bin ich von der Hoffnung strukturiert, dass meine Prognose nicht eintreten möge. Also ich werde mich aber niemals dafür schämen, dass ich, dass man mir nachweisen kann, ich habe bestimmte Fortschreibungen von katastrophischen Situationen, wie soll ich das vorsichtig sagen, übertrieben. Guck mal, wir sind beide alt genug. Ich habe gedacht, nach Tschernobyl, Unfälle dieses Ausmaßes oder Supergaus in Atomkraftwerken werden in relativ kurzer Zeit Spanne sich jetzt wiederholen. Und ein Unfall oder ein GAU dieses Ausmaßes ist dann erst so viel später in Fukushima wieder aufgetreten. Man kann mir also leicht nachweisen, dass ich in meiner Publizistik nach Tschernobyl Thesen aufgestellt habe, die Gott sei Dank so nicht eingetreten sind. Sich dafür zu schämen ist aber falsch. Das ist falsch, weil wir wissen beide nicht, welche katastrophischen Situationen in Zukunft sozusagen in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit geraten werden und welche eher, weil wir immer überfordert sind, von uns vernachlässigt werden. Und deswegen ist es auch nichts Verwerfliches, wenn ich sage, wenn jetzt die Inzidenzen als Maßstab so downgegradet werden und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit von Mutationen durch die Zahl der Ansteckungen wächst, dann habe ich allergrößte Befürchtungen für diesen Herbst. Und ich möchte ja nicht, dass sie eintreten, aber ich habe diese Befürchtungen nun einmal. Ich glaube, dass dieser Kollateralschaden-Ideologie sehr weitgehend durchgesetzt ist. Ich glaube, dieses Ideal, das Gesundheitssystem darf nicht zusammenbrechen, aber eine Zahl von Toten, die jetzt, sagen wir mal, die Sterblichkeit nicht signifikant in die Höhe treibt, die man also eingemeinden kann in das allgemeine vor der Zeit sterben, wird die Gesellschaft ertragen und wird sagen, wir kommen doch gut durch.